Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Hello, hello, hello und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks hier mit mir, Kenan Hasic. Heute werden wir über einen meiner Favoriten reden des letzten Kinojahres, beziehungsweise vielleicht für viele von euch einen Favoriten des diesjährigen Kinojahres, und zwar No Other Choice von Park Chan-wook ist seit dem 5. Februar endlich in den deutschen Kinos. Und endlich können wir ihr auch mal den Freihirn-Podcast besprechen. Ich hätte das schon gerne in der letzten Woche geschafft, aber die Zeit war unser Feind mal wieder. Aber wir haben uns endlich zusammengefunden, um den Film zu besprechen und hier ihm die gebührende Aufmerksamkeit zu geben. Und das mache ich natürlich mit meinem lieben Freund Daniel Pflege, wie einst damals bei Die Frau im Nebel von Park Chan-wook. Grüß dich, Daniel.
Moin Kenan, ich grüße dich. Ich wollte nämlich gerade eben schon sagen, so dein Film des letzten Jahres ist zufälligerweise mein Kandidat für den Film des Jahres dieses Jahr. Was für ein Zufall, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben.
Genau, der ewige Running Gag von mir natürlich bei diesem Podcast ist, ja, den habe ich ja doch letztes Jahr in Venedig ja schon gesehen, bla 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 bla. Ich weiß, dass gewisse Leute der Redaktion, nennen wir sie Leo wahrscheinlich, immer genervt davon sind und sagen, ja, okay, na, wir wissen sowas in Venedig und hast den Film vorher schon angeguckt. Ja, aber ich habe ihn ja schon mit Luca auch schon mal angeteased, damals in der Venedig-Folge, mit was für ein krasses Meisterwerk das für mich war. Und ich habe den ja auch im Dezember mit dir zusammen auch schon ein zweites Mal mehr reingezogen und ja, freue mich auch endlich mal, den jetzt vernünftig in der Tiefe auch zu besprechen. Und ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du Bock? Hast du Leuten ja schon in die Alarmglocken? Hast du nochmal anders gedacht, seitdem du den jetzt kurz vor Weihnachten das letzte Mal gesehen hast?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte ja richtig Bock, als wir reingegangen sind, und habe mich extrem drauf gefreut, weil ich die anderen Filme von Park Chan-wook ja auch sehr hoch halte bei mir, und da war ich dann umso begeisterter, als ich rauskam, dass es zum Glück nicht die großen Vorschusslorbeeren waren, die eine zu große Erwartungshaltung schüren, sondern dass der Film mich dann auch extrem abgeholt hat. Von daher, so kleiner Spoiler von uns beiden, wir finden den Film extrem gut, also macht euch darauf gefasst, dass wir da sehr positiv und sehr ausführlich drüber quatschen werden. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr hinterher auch aus der Aufnahme rausgeht und sagt, boah, da habe ich jetzt Bock drauf, den würde ich auf jeden Fall sehen.
Genau, den Film kann man auf zweierlei Ebenen heute besprechen. Und zwar einmal über die technische Ebene werden wir viel drüber reden, aber auch gleichzeitig, wie die Technik am Ende ins Inhaltliche übergeht und was im Prinzip mit No Other Choice erzählt werden wird. Und bei Park ist es ja eh immer interessant, was er als nächstes macht, weil ich finde ihn halt super interessant, was er in den letzten 20 Jahren einfach auch gemacht hat und welche Form von Weiterentwicklung auch man sieht. Ne? Er hat jetzt eben nicht nur halt Old Boy und die Vengeance-Trilogie gemacht, sondern es ist einfach ein bemerklich anderer Stil einfach jetzt zu sehen, den wir erleben. Und zwar, ne, angefangen ja auch mit eben The Handmaiden, was ja eben als sein jetzt großes Meisterwerk neben Old Boy lange galt. Und du siehst ja, da fing schon diese Überarbeitung, dieser Übertritt ans digitale Kino heran und wie es dann nicht nur in Die Frau im Nebel anders gemacht hat, sondern auch in der Serie The Sympathizer, wo er ein paar Folgen Regie geführt hat, wie er genau mit der Digitalität vom Film gearbeitet hat und wie er das komprimiert hat und in No Other Choice das nochmal auf einer ganz anderen Ebene nochmal hochheben wird. Das wird ein interessantes Spannungsfeld sein, wie eben Form und Inhalt da zusammenlaufen werden, meiner Meinung nach. Aber kommen wir erstmal zu den allgemeinen Fakten zu dem Film. Wie gesagt, Uraufführung in Venedig damals gehabt, gewann leider keinen Preis. Man hat sich leider nicht für ihn entschieden. Kam dann als südkoreanischer Beitrag zu den Oscars auch mit rein und konnte auch da leider keine Nominierung bekommen für den besten fremdsprachigen Film. Aber bekam halt in anderen diversen Wettbewerben und Kritikerpreisen immer noch seine Nominierung und hier und da auch mal einen Preis, gerade im technischen, auch im Skriptbereich. Ja, und seit dem 5. Februar, wie gesagt, in Kinos, bei Letterboxd aktuell auch durchaus gefeiert mit 4,1 in der Durchschnittsbewertung seitdem. Und ja, groß aufspielen tut natürlich Park selbst, natürlich der nicht nur Director, Producer, Writer in diesem Film ist Kim Sang-bum, der auch eben sein Editor ist seit frühen Tagen, seit Old Boy, Lady Vengeance, seit JSA und auch eben jetzt auch wieder bei No Other Choice, wie er da mit dabei ist. Das erwähne ich, weil der Editing-Prozess natürlich auch hier eine sehr große Rolle für ihn spielt. Und ebenso interessant ist aber auch dann die Entscheidung, dass er eben einen anderen Kameramann diesmal am Start hat mit Kim Wo-Jung. Und der ist zum Beispiel das erste Mal dabei mit einer Kamera für Park. Sonst hat er immer jemand anderes mit am Start gehabt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt insgesamt, wie sich das in der Gesamtszene für die Leute auch ergeben wird. Der Film selbst basiert ja auf einer Vorlage bezüglich von Costa Gavras, von einem Film, den er früher gemacht hat, und zwar nämlich The X aus dem Jahre 2005. Und daran bedient er sich einer neuen Interpretation der Dinge. Wie diese aussieht, magst du uns das gerne erklären, worum es in dem Film geht, Daniel?
Ja, das kann ich gerne machen. Wir folgen Yoman Tzu, der Angestellter bei einer Papierfabrik ist. Der ist da in der Management-Ebene tätig und er bekommt zunächst von seinen Vorgesetzten ein Geschenk überreicht. Es wird ihm gratuliert für die tolle Arbeit, die er die letzten Jahre geleistet hat, und er ist erstmal so sehr stolz und geht davon aus, dass er eine Beförderung bekommt. Am Ende sieht es aber so aus, dass das Unternehmen gekauft wird von einem US-Investor, und der setzt natürlich direkt radikal den Rotstift an, streicht große Teile der Belegschaft, möchte das Papierbusiness modernisieren, und deswegen muss Yoman Tzu leider dran glauben und wird mit vielen anderen Menschen entlassen. Er sieht sich dann natürlich erstmal so in seiner Ehre als Mitarbeiter da gekränkt, weil er natürlich große Stücke auf seine Arbeit hält, die er da verrichtet hat. Und auf der anderen Seite muss er natürlich schauen, wie er jetzt den Lebensstandard seiner Familie mit Haus- und Cellounterricht für seine Tochter aufrechterhalten kann. Und deswegen geht er jetzt auf die Jagd nach einem neuen Job, merkt aber, dass die Konkurrenz da recht groß ist und beschließt dann kurzerhand, naja, wenn ich die Leute vielleicht nicht unbedingt mit meinem Lebenslauf ausstechen kann, wie wäre es denn, wenn ich dann einfach einen nach dem anderen der Nebenbuhler um meine Wunschposition aus dem Weg räume?
Wunderbar, ich danke dir dafür. Und ja, wollen wir mal einfach direkt einsteigen. Northern Choice ist ja so grundsätzlich ein sehr interessanter Titel, den er hier wählt, und auch ein Credo, der im Film auch immer wieder zurückkommt, weil wir hier es mit der Arbeitswelt in Südkorea zu tun haben, also generell haben wir es hier wieder mit einem gesellschaftskritischen Aspekt zu tun, und zwar diesmal mit der Arbeitswelt und wie diesmal wir jetzt nicht wie im Parasite ganz unten in der Gesellschaftsschicht sind, sondern sind wir jetzt mal auf der erhöhten mittleren Schicht, quasi Oberschicht ankratzend, sind wir unterwegs mit ihm als Managerposten und dem Umgang halt, wie Menschen halt daran versacken, wenn sie halt ihren Job verlieren. Das ist ja grundsätzlich erstmal super interessanter Aspekt. Auch mit Lee Byung-hun hat man natürlich auch einen sehr guten Charakterdarsteller auch gewählt. Viele werden ihn jetzt mittlerweile seit Squid Game, denke ich mal, ja, auf dem Schirm haben, und hat ja auch andere Sachen gemacht. War ja bei JSA von Park Chan-wook in der Vergangenheit auch schon dabei gewesen. I Saw the Devil beispielsweise kennt man ja auch als durchaus bekanntes Werk in Bittersweet Life. Aber auch jetzt Voice Actor in K-Pop Demon Hunters oder auch kleine Rollen in amerikanischen Sachen wie Terminator, in den Terminator Genesis Film, wo er war ja auch mal mit dabei gewesen. Wusstest du das?
Das habe ich zum Glück schon wieder verdrängt, ja. Ist wahrscheinlich aber jetzt nicht das hochkarätigste Projekt in seiner Vita.
Nein, er hat auch sowas wie in The Magnificent Seven Remake von Fuqua zum Beispiel damals mitgespielt. Also ja, und ansonsten hat man ja sonst sehr viele klassische koreanischen Cast dabei, die halt auch in sehr vielen K-Dramas auch mit dabei sind oder in generell im koreanischen Kino. Jetzt nicht die ganz großen Namen aufgefahren, aber trotzdem mit Lee Byung-hun so den Household Name, der jetzt auch eine Golden Globe-Nominierung auch bekam und generell durch die Bank weg sehr gut wegkam. Was war so deine erste Reaktion, als du diese quasi schon erdrückende Form von Visualität in diesem Film bekamst? Weil Park Chan-wook hier sich präzise wie eigentlich fast noch nie auf seine visuelle Verspieltheit, aber auch gleichzeitig auf seine Präzision im Perfektionismus von Bildern darstellt. Wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, er ist digital, full on. Es ist auch sehr interessant, wenn ihr euch mal die Breakdowns zu dem Film auf YouTube mal anguckt, was alles VFX in diesem Film wirklich ist. Also es ist kein Film, der jetzt wirklich haptisch zum Anfassen gemacht ist, sondern Park Chan-wook hat sich in den letzten Jahren jetzt auf die Fahne geschrieben, er will das digitale Kino revolutionieren und ganz anders aufbauen. Und wie hat sich das für dich angefühlt im Vergleich zu seinen 2000er Werken beispielsweise?
Ja, du sagst schon, es fühlt sich alles ein bisschen weniger haptisch an, was ich jetzt aber nicht unbedingt negativ fand, weil er dadurch natürlich Bilder auf die Leinwand zaubert, die absolut umwerfend sind, wo du halt wirklich teilweise fast schon die Geschichte vergisst, weil du dich dran ergötzt, wie er inszeniert, wie er Übergänge schafft. Auf der anderen Seite wirkt dadurch alles extrem verspielt, auch sehr lebendig und du hast aber jederzeit auch immer dieses Gefühl von, dafür ist Kino eigentlich gemacht und ich habe Bock, diese Bilder zu sehen. Es wirkt extrem interessant und fesselnd, was du da auf der Leinwand siehst. Na, wenn du dir die Geschichte erstmal anhörst, ja, das ist halt ein Manager einer Papierfabrik, der seinen Job verliert und er muss jetzt quasi durch Irrungen und Entwirrungen einen neuen Job finden, dann klingt das ja erstmal nicht spannend. Aber so wie er das eben schafft, auf die Leinwand zu zaubern, wie die Szenen ineinander übergehen, wie er es wirklich schafft, so aus einer Taschenlampe einen Übergang in die nächste Szene zu zaubern, das hat mich extrem begeistert. Und wahrscheinlich, wenn man sich den hinterher nochmal angucken würde, über die eine oder andere Story-Schwäche vielleicht hinwegsehen lassen. Aber mich hat das so komplett durch diesen Film hindurchgetragen, dass ich hinterher nach dem Abspann da gesessen habe und dachte, der ging jetzt schon 139 Minuten, aber ich hätte gerne mehr davon gesehen. Ich war so angefixt visuell.
Ich glaube, das ist ja auch das Besondere an dem Film. Was auch, glaube ich, viele Leute, die wenn sie sagen, okay, inhaltlich ist mir jetzt dann doch weniger hängen geblieben, weil sie halt eben abgelenkt sind natürlich durch das Größere. Aber das Coole an dem Film ist ja, es ist halt nicht nur Style und es ist nicht over Substance, sondern Style und Substance bewegen sich auf einer ähnlichen Kragenweite, weil Park halt auch in seinen Bildern halt auch super viel eben erzählen möchte. Es ist halt nicht nur Rumgeflexe und es ist halt nicht nur Angeberei mit, hey, guck mal, wie ich Übergang XY machen kann. Sondern in vielen Übergängen steckt ja auch eben ein Teil der Geschichte dabei oder ein Teil der Gefühlswelten, die erzählt werden. Ne? Natürlich ist es super beeindruckend, wie cool dieser Übergang ist, wenn ein Laptop auf einmal zuklappt oder wie die Spiegel oder wie generell eher moderne Medien, also Smartphones, iPads, Computerscreens innerhalb seiner Welt nutzt und dadurch halt immer Stories überleitend weitererzählt. Also generell finde ich, ist Park einer der interessantesten Filmmacher, die mit der modernen Technik umgehen und wie er diese auch als Storyline in seinen Film inkorporiert. Ich finde das schon in TV im Nebel war es schon sehr gut gemacht, wie er mit Textnachrichten beispielsweise mit Smartphones umgegangen ist und mit den Gesprächen innerhalb dessen. Und hier finde ich, ist das nochmal einen Schritt weiter gedacht, wie er diese Alltagsgegenstände innerhalb dessen inkorporiert und gewisse visuelle, erzählerische Spielereien mit einbaut. Die Übergänge sind natürlich dann das, was ja auch am meisten das Spannendste sind. Ne? Das Editing ist der Wahnsinn. Es ist wahrscheinlich einer der besten geschnittenen Filme, die du dieses Jahr bekommen wirst, weil du auch einfach so viel Wert drauf legst, auf diese Form von Perfektion. Und ja, man kann darüber diskutieren, ist diese Perfektion too much irgendwann mal oder fühlt sich im Film irgendwann mal zu perfekt an, soweit dass das Emotionale verloren geht. Klar, das ist jedem subjektiv, glaube ich, selbst überlassen, aber wäre dann jetzt die nächste Frage für mich an dich. Und zwar, konntest du denn emotional trotzdem mit diesem Charakter mitgehen und dich jetzt nicht nur komplett auf das Formbehaftete von Park drauf zu verlassen?
Konnte ich definitiv, weil das, denke ich, auch ein Thema ist, was uns alle so ein bisschen betrifft, ne? Gerade jetzt so in einer angespannten wirtschafts- und weltpolitischen Lage, dass du dir denkst, okay, was ist denn, wenn irgendwann mal mein Lebensstandard wegfällt? Was ist, wenn ich jetzt meinen Job verliere aufgrund der Wirtschaftskrise? Was ist, wenn jetzt hier mal irgendwann Krieg ausbrechen sollte und du hast dieses Leben und diesen Wohlstand, den du jetzt hast, der wird dir irgendwann genommen. Das ist ja was, was uns alle betrifft und deswegen konnte ich mich so in diese Rolle auf jeden Fall hineinversetzen. Vielen wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer fallen, wenn du eben jemanden siehst, der ein großes Haus hat, zwei Kinder, eine hübsche Frau, ist anscheinend alles perfekt und der muss dann eben ein bisschen kürzer treten, dass sich vielleicht da ein paar Leute denken, ja, das ist ein Lebensstandard, den ich jetzt nicht habe oder erreiche, deswegen kümmert mich das nicht, wenn der reicher als ich Mensch da ein bisschen kürzer tritt. Aber ich konnte in dem Sinne auch extrem viel emotional mit der Geschichte anfangen, weil Park Chan-wook ja nicht einfach nur die Route nimmt und sagt, da muss jetzt ein Mensch seinen Lebensstandard sichern, sondern er macht das auch mit einer sehr humorvollen Art und Weise, indem er auch viele Slapstick-Momente einbaut, weil wir natürlich auch einen Protagonisten haben, der kein ausgebildeter Auftragskiller ist, sondern einfach ein Bürohengst, der sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, irgendwelche Menschen zu beseitigen. Ihn auf dieser Reise zu begleiten, in welche Fettnäpfchen er tritt, wie er Dinge vermasselt, wie er eben nicht den perfekten Plan hat. Das hat mich unglaublich unterhalten und deswegen konnte ich da emotional definitiv auch mitfühlen. Gerade weil wir natürlich auch die Seite seiner Frau beleuchten, weil wir bei seiner Tochter zum Beispiel merken, dass sie auch kein einfaches Leben hat, sondern ich glaube, es wird nicht ausgesprochen, aber sie hat ja, glaube ich, auch recht autistische Züge, dass sie natürlich auch irgendwie mit dieser Situation klarkommen muss. Von daher hat mich das emotional definitiv gecatcht. Wie war das denn bei dir?
Ja, ebenfalls. Nicht nur ist es natürlich großartig, dass man sagt, ey, wir erzählen diese Satire über diese Arbeitswelt. Also wir bringen halt nicht nur eben das Elend mit rein und machen jetzt Tragedy-Porn, wie jemand alles in seinem Leben quasi verliert. Wir erzählen auch eben nicht das, was auch Parasite ja auch in der Vergangenheit vorgeworfen wurde, mit dass man die armen Menschen dazu quasi missbraucht, um quasi diese Geschichte zu erzählen, wie sie sich alle gegenseitig dann irgendwann mal auffressen, sondern ist es nicht erfrischend zu sehen, wie eben auch gleichzeitig diese mittelständischen Menschen, die eigentlich erfolgreich und auch wohlhabend sind, sich dann auch irgendwann mal anfangen, gegenseitig aufzufressen, sobald der Wohlstand eben bedroht ist. Das ist ja genau der weitere Schritt, an dem man weiterdenken muss, wie halt auch eben diese Welt auch von der anderen Seite funktioniert und man eben nicht von ganz unten filmt, sondern mal schaut, wie es in der Oberschicht da ein bisschen aussieht oder in den weiteren oberen Schichten. Und wie da eben auch gleichzeitig tiefer tragende Geschichten sind, weil natürlich alles Menschen sind, die innerhalb eines Systems voneinander entweder profitieren oder von diesen halt ausgenutzt werden. Weil Ausbeutung gibt es natürlich auch eben in vielerlei Hinsichten und manche realisieren nur ihre Form von Ausbeutung natürlich erst viel später und einfach lassen sich eben von Code Hard Cash einfach eben davon ablenken. Und das wird ja auch wunderbar in dieser Anfangsszene ja auch demonstriert, wo diese Happy Familie dieses sehr unnatürliche Bild einfach schon bekommst, ne, wo die Farben schon sehr saturiert sind, alles ist bunt, es wirkt schon traumhaft und gleichzeitig weißt du, dass auf der Oberfläche irgendwas anderes drunter lauert. Und dann als natürlich dann das erste Motiv kommt mit, oh, du hast jetzt aber hoffentlich nicht das Geschenk bekommen, wo du dann weißt, oh shit, okay, das wird eine dieser Geschichten. Und dann verliert er seinen Job und dann ist es ja nicht so, dass der Point ist, quasi, dass er direkt alles verliert, sondern es vergeht ja erstmal eine gewisse Zeit, wo so langsam alles eingespart werden muss. Irgendwann mal, ne, ist es und die Dinge, die eingespart werden, sind ja auch die banalsten Dinge, also aus der Perspektive gesprochen, ne? Das private Tennistraining, das Cello, die Cello-Stunden, selbst Netflix halt irgendwann mal zum Luxusgut eher immer auch zu betrachten ist, weil, naja, im quasi, du brauchst es ja nicht zwingend um deinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, ne? Aber das spielt halt eben in der Familie dort halt eben beim Sohn beispielsweise eine Rolle. Das sind so diese kleinen Momente, wo du merkst, okay, da wird eine Lebensrealität aufgegriffen und halt auch banalisiert auf einer gewissen Ebene und durch den Humor natürlich auch durch den Kakao gezogen. Aber gleichzeitig wird es dann irgendwann schlimmer, weil du merkst, okay, irgendwann mal musst du dann dieses Haus verkaufen, was du halt auch natürlich seit Kindestagen von deinen Eltern bekommen hast und natürlich auch ein emotionaler Wert aus seiner Perspektive darunter steckt und irgendwie versucht werden muss, dass es nicht an das nächste reiche Arschloch halt verlierst, wo du merkst, okay, du bist ab sofort keiner mehr von ihnen, du bist eine Stufe wieder runter und so passiert halt eben ein enigmatischer Fall von oben nach unten und so wird halt konstruiert. Und die nächste Ebene, die es dann spannend macht, ist natürlich eben, ihn dabei zu beobachten, wie werde ich eben zu diesem, ja, Profikiller, um halt nicht nur den Typen, der diese eine Traumstelle von ihm hat, auszuschalten, was übrigens eine großartige Szene ist, übrigens, als er das realisiert, also dass er ihn töten könnte. Ja. Und aber auch als er realisiert, warte, es gibt doch so viele andere Bewerber, die das sind. Und generell die Art und Weise, wie Bewerbungsprozesse funktionieren oder generell, dass jemand es schaffen kann, die Informationen von Menschen zu gewinnen, die auch auf diese Stelle gerade im freien Markt unterwegs sind und auf diese Stelle Zugriff hätten. Das macht ja eigentlich wie schon sehr, sehr pervers einfach, dass du die Daten, wie du die Datenlage so leicht herausfinden kannst.
Und ich finde, das ist auch der große Punkt, den der Film für mich macht, eben zu sagen, du hast nicht dieses Eat the Rich-Thema, was natürlich vielerorts totgetreten wurde in den letzten Jahren, was natürlich aber auch top aktuell ist, sondern du hast eine Mittelklasse, die sich gegenseitig zerfleischt, weil sie der Oberklasse gefallen möchte, um auch irgendwann mal aufzusteigen. Und dass es eben dieses Versprechen des Kapitalismus ist, zu sagen so, hey, guck mal, da wo ich bin, da kannst du auch hinkommen, wenn du ganz hart arbeitest. Und ich fütter dich immer mit ein paar Incentives an, damit du so ein bisschen in die Nähe kommst. Du kannst aber auch alles verlieren oder Schritt für Schritt eben alles verlieren und langsam wieder runtersinken. Also musst du schon was dafür tun und musst dich halt aufreiben und musst eben auch mal illegale Wege gehen, um diesen Reichtum anzuhäufen. Und das, finde ich, kommt in diesen Vorstellungsgesprächen auch extrem gut rüber, weil du ja oft auf der anderen Seite auch so ein paar Dullis sitzen hast, ne, die Park Chan-wook dann auch so inszeniert, dass du dir denkst, okay, wie haben die eigentlich ihren Job gekriegt und haben die überhaupt Ahnung von den Dingen, die sie da tun? Was eben dann auch perfide ist, wenn du jemanden als Hauptcharakter auf der anderen Seite sitzen hast, der Ahnung von seinem Thema hat, der dafür lebt, der ja quasi stundenlang was über Papier erzählen kann, der dann aber jetzt in der Situation ist, dass er sich einen unfairen Vorteil verschaffen muss, indem er andere Leute aus dem Verkehr zieht, um eben diesen Oberen zu gefallen, die anscheinend weniger Kompetenz haben als er.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja die Illusion des Kapitalismus, die halt als, ja, eigentlich ist das der klassische Deal mit dem Teufel, den du machst, weil du glaubst halt dadurch mehr zu haben. Und da merkt man halt auch einfach, wie bruchstückhaft das ist, wie leicht das zu zerbrechen ist, dieses Leben, was man sich vermeintlich aufgebaut hat, obwohl man eigentlich nur quasi den richtigen Vertrag oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil das halt eigentlich am Ende wenig Aussagekraft hat, ob du wirklich, naja, der Beste für diese Stelle warst am Ende. Ne? Das sind am Ende eine subjektive Entscheidung, weil Leute glauben, dass jemand besser zu dem passt. Das muss ja nicht immer eine Qualitätsfrage sein, manchmal ist es auch einfach eine Persönlichkeitsfrage.
Genau.
Und ja, und diesen Incentive halt natürlich mit einzunehmen, ist es natürlich eine tolle Form von Charakterstudie, die du dann verfolgst, ne? Es ist dann der berühmte Hitchcock-Turn, den er natürlich in vielen seiner Filme macht, und zwar nimmt er diesen Charakter und sagt, okay, ich will jetzt diese Morde orchestrieren, ich hole mir diese Informationen an, ich fake diese Stellenanzeige, suche mir alle Bewerber rein, analysiere, wer diese Bewerber sind, und hab dann tatsächlich diejenigen, die über mir stehen, auserkoren, und die muss ich jetzt rausnehmen, weil ich halt der drittbestqualifizierte jetzt in dieser Rolle bin. Er könnte es natürlich ganz einfach machen und eben halt natürlich zeigen, jo, er schaltet jetzt jeden nacheinander aus und man zeigt den Wachstum. Nein, der nächste Schritt ist dann eben, die Charaktere auf der anderen Seite zu zeigen. Wie geht es eigentlich diesen Leuten, die sich auch um diese Jobs bewerben, die auch jetzt auf einer anderen Stelle sind? Ja, zum Beispiel die zwei anderen Mitbewerber. Was sind das für Menschen? Welche Lebensstandard genießen sie und was für eine Art von Arbeitslosigkeit müssen die jetzt durchnehmen?
Ja, und das finde ich auch extrem spannend, weil er da natürlich augenscheinlich auch erstmal so die perfekten Kandidaten gegenüber hat, die er ausstechen muss. Und du dann da aber auch schon merkst, okay, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, oder die haben eben auch nicht dieses perfekte Leben, sondern du hast ja beispielsweise einen Mitbewerber, dessen Frau ihn betrügt, wo er quasi aus Versehen so in flagranti da reinläuft und sich dann fragt, wo bin ich denn hier gelandet? Du hast einen anderen Bewerber, der relativ viel Geld hat, in einer angesehenen Position ist, der aber auch emotional da gar nicht mit umgehen kann, weil er eben diesen konstanten Druck hat, er könnte direkt alles verlieren oder es wäre direkt alles weg und er selber wäre nicht gut genug, wenn er nicht durchgängig gelobt wird und gut bezahlt wird und diesen Lebensstandard hat. Und so einerseits, natürlich gehst du halt direkt mit dem Mörder mit die ganze Zeit, aber damit du nicht hundertprozentig mit ihm sympathisierst und auch merkst, dass es eben falsch ist, was er da tut, bekommst du auf der anderen Seite eben Menschen zu Gesicht, die eben in exakt der gleichen Situation oder in der ähnlichen Situation stecken, wie er sie hat.
Genau. Und ne, da gibt es halt auch Leute eben, die entweder eine Frau haben, die halt eben, ne, das andere Beispiel, dessen Frau geht halt fremd. Er hat zum Beispiel halt parallel dazu halt Angst, dass seine Frau fremd geht, weil sie wieder Arbeit anfangen muss und Angst hat und halt als Zahnarzthelferin oder beziehungsweise Assistenz und Angst hat, dass sie mit dem vielleicht fremd geht. Der andere hat halt auch eine Tochter, um die er sich kümmert, und er hat gleichzeitig auch eine Tochter, um die er sich eben nicht gerade kümmert, beispielsweise die er vernachlässigt aufgrund seines Treibens. Der andere versucht wenigstens mit einem anderen Job sich über Wasser zu halten und einen gewissen Lebensstandard zu erfüllen. Also das sind alles Leute, die halt eben auch vom Kapitalismus irgendwann mal in die Enge getrieben werden und ganz andere Umgänge zeigen. Der andere ist halt versucht, weiter hart arbeiten zu bleiben an einer gewissen Stelle. Der andere lässt sich halt komplett gehen und ertrinkt in Selbstmitleid, während seine Frau halt auch eben dann deswegen auch fremd geht, weil sie es nicht ertragen kann, wie er auch mit seiner Arbeitslosigkeit dann in dem Fall auch einfach umgeht. Und das sind ja dann auch nochmal die Merkmale, die dann auf den Hauptcharakter natürlich auch dann übergehen, weil es ja auch so zwei verschiedene Richtungen und zwei verschiedene Lebensideale sieht, die er kriegen kann, weil er war ja auch in einem anderen Job dann tätig gewesen, wo er gemerkt, dass es ihm nichts bringt. Er ist selbst in Angst, dass er seine Familie verliert. aber gleichzeitig aber auch wenig dagegen tut, um irgendwie diesen, das aufrechtzuerhalten und glaubt, dass er halt durch den Weg, den er jetzt geht, das irgendwie rechtfertigen kann. Und dann gibt's halt eben diesen einen letzten Typen halt, der halt eben auch in dieser, ja, gut aussichtreichen Position ist, aber wie du schon sagtest, sehr leer gefegt ist. Er hatte am Ende eigentlich nichts mehr, weil ihm eigentlich das ganze System schon so ausgesaugt hat, dass selbst der ganze Reichtum und der ganze Erfolg ihm auch nicht wirklich glücklich macht und er eigentlich auch nur noch eine leere Hülle seiner selbst ist und naja, eigentlich schon fast sich eigentlich nur noch am Tode, zu Tode saufen ist.
Und ich finde, diese Tragik kommt einerseits recht gut rüber und auf der anderen Seite Yu Manzhu bekommt durch ihn ja eigentlich auch direkt auf dem Silbertablett serviert, wie es eigentlich aussehen kann, wenn er jetzt diesen Job bekommt, den er da buhlt. Das heißt, so könnte er eigentlich später auch irgendwann mal enden. Er hat sein Haus, er hat aber keine Frau mehr, seine Kinder wollen vielleicht nichts mit ihm zu tun haben und alles, was ihm bleibt, ist, sich totzusaufen. Und dennoch bringt ihn das von diesem Pfad nicht ab, ihn aus dem Weg räumen zu wollen. Was natürlich auch zeigt, dass er sich irgendwann gar nicht mehr damit befasst, was seine Familie und seine Liebe zu seiner Familie eigentlich ausmacht, sondern dass es ihm wirklich nur noch um diesen Status geht und er aus den falschen Motiven heraus handelt und er denkt, dass seine Frau darauf Wert legt, dass er gutes Geld mit nach Hause bringt und einen Job hat und dass seine Kinder das vielleicht auch wollen und auf der anderen Seite eben gar nicht mitbekommt, wie er sich dadurch von ihnen entfremdet und hinterher genauso enden könnte wie die Leute, die er dann hinterher eigentlich aus dem Weg räumen möchte.
Ganz genau. No other choice ist halt eben hier das Sprichwort, der Glaube, dass man keine andere Wahl hat oder beziehungsweise in einem System zu leben, das einem quasi eigentlich die klare Sicht raubt. Wenn du das alles verlierst, dann bist du kein ehrbarer Bürger mehr. Ja. Und das ist ja auch perfekt für eben die koreanische Gesellschaft, wie sie auch eben ausbalanciert wird, indem du sagst, ja, ohne Arbeit bist du halt nichts wert. Du brauchst diesen Status, du brauchst diesen gut bezahlten Job. Wenn du arbeitslos wirst, dann ist es super, dann bist du teilweise von deiner Familie enterbt, verbannt. Ne? Ist, wie gesagt, in den Gesellschaften ist Arbeit ja auch noch etwas, was als Statussymbol und vor allem als Symbol des Stolzes ja auch dient und als etwas Ehrenvolles, dass du in diesem System bist und deine Aufgaben als in diesem System auch erfüllst. Da hast du ja nochmal ein ganz anderes Verständnis, als wir das aus dem Westen bewerten. Da ist ja einfach der Druck nochmal einfach viel größer. Da gibt es ja welche Fälle im realen Leben, wo ja auch die Suizidrate auch eben dementsprechend sehr groß ist. Und ich meine, der berühmte Shot, wo er diesen Blumentopf oben stellt, ist ja trotzdem auf eine komödiantische Art und Weise witzig, weil er da irgendwie diesen Typen umbringen wird, aber gleichzeitig steht er auch trotzdem auf einer Schwelle von einem hohen Gebäude und er könnte auch jederzeit da runterspringen und Leute würden vielleicht denken, dass er auch dann eben Suizid begeht. Ja. Und gerade eben, das ist ja auch etwas, das ja in asiatischen Ländern ja auch immer noch sehr hoch ist, diese Rate von Suiziden, gerade bei Männern, weil sie halt eben durch die Verlust der Arbeit, durch vielleicht auch gerade im jüngeren Alter, durch schlechte Noten in der Schule oder sowas, schon früh den Druck nicht standhalten können und dann eben keine andere Wahl sehen. Diese No-Other-Choice-Theorie dann halt nach vorne kommt. Hier geht er eben den radikalen Weg und sagt, ich muss morden, um das irgendwie wieder aufrechtzuerhalten, das System. Ich muss das System irgendwie umspielen. Und ich versuche es halt eben auf diese brutale Art und Weise, weil mir mittlerweile keine andere Wahl mehr gelassen wird. Und jeder Charakter, der auch hier porträtiert wird, wird als jemand auch dargestellt, der eben keine andere Wahl hat, sein Leben so zu leben. Das wird ja auch gerade, du hast es ja schon im Eingang erwähnt, auch bei der Frau auch quasi auch durchgeführt, ihren Weg zu sehen, wie sie sich von ihr entfremdeten Ehemann beobachtet, aber auch gleichzeitig, wie ihr Umgang ist, um diese Familie aufrechtzuerhalten und die Wahlen, die ihr am Ende gelassen werden, zu entscheiden, was ist eigentlich das Richtige und wie kann ich vielleicht sogar diesen verrückten Plan von meinem Mann so unterstützen.
Genau, weil sie auch irgendwann dann vor die Wahl gestellt wird, okay, ich könnte jetzt selber alles aufgeben, würde meinen Mann verlieren, würde meinen Status verlieren, würde vielleicht meine Familie auch verlieren. Oder ich gehe eben mit und spiele dieses perfide Spiel mit, obwohl es vielleicht auch nicht meine Art wäre, das Problem zu lösen. Aber ihr wird ja irgendwann auch keine Wahl mehr gelassen, so richtig. Ne? Du kannst natürlich sagen, ja, man hat immer eine Wahl. Ne? Du kannst halt sagen, ich tue das Richtige und verliere alles. Aber das ist natürlich auch eine Situation, wenn man sich selber da reinversetzen würde, würde man wahrscheinlich auch nicht unbedingt sagen, ich gehe den richtigen und gerechten Weg, sondern man schaut natürlich schon, dass man so das Leben, was man hat und die Liebe, die man hat, nicht unbedingt dafür opfert, nur weil eine andere Person falsche Entscheidungen trifft in dem Moment.
Ganz genau. Ganz genau. Es ist eben der Weg des Widerstands, den man halt auch darin versuchen muss, durchzuexistieren. Und ja, das ist dann auch weitergetrieben, eben aber in einem ernsten und in einem tragischen Gewand, aber auch gleichzeitig möchte ich natürlich aber auch nochmal den satirischen Aspekt natürlich reinnehmen, weil nicht nur durch die Inszenierung selbst und durch die Visualität ist es einfach nur ein Joy, also es ist eine Freude zu sehen, wie witzig dieser Film ist und wie herrlich tragisch-komisch er dabei auch agiert, also die Ideen, die er dabei hat. Ich glaube, eine Szene, gerade wenn es um den ersten Mord geht, ist natürlich wahrscheinlich eine der Szenen des Jahres für viele Menschen und für viele auch das Highlight des Films, wie Musik eingesetzt wird und wie eine Konversation da durch Musik ja. auch erzählt wird. Ich glaube, das ist so die Szene, in der viele auf einmal anfangen, okay, dieser Film klettert gerade eine Stufe nochmal über alles gerade, wie sie inszeniert wird, wie das komödiantische Timing ist und wie die Story auch darin erzählt wird. Und das ist nur eine von vielen Geschichten, die darin erzählt werden, sondern einfach wie gleichzeitig diese Clumsiness, diese Tollpatschigkeit von Manzu halt auch erzählt wird, wie er versucht, in diese Rolle des Mörders reinzufinden. Das ist halt alles sehr Slapstick auch orientiert.
Auf jeden Fall. Und ich finde auf eine positive Art und Weise, weil Slapstick ist ja für viele eher so ein Hit or Miss. Ne? Entweder du bist da komplett drinne und das ist genau dein Humor oder du bist halt auf der anderen Seite und kannst du überhaupt nicht drüber lachen. Ich muss sagen, mich hat es komplett abgeholt, weil es nicht übertrieben ist, sondern halt wirklich dezent eingesetzt wird. Du aber das auf eine Art und Weise präsentiert bekommst, wie du es halt noch nicht gesehen hast. Du hast diese Musikszene schon angesprochen. Es gibt dann noch eine Szene mit diversen Handschuhen, weil er natürlich, wenn er mordet, verhindern möchte, dass seine Fingerabdrücke irgendwo zu sehen sind. Die fand ich extrem großartig. Und auch die Verwirrspiele, die natürlich innerhalb der Familie entstehen, wenn sein Sohn sich auch mal fragt, was macht der Papa eigentlich da im Gartenhaus immer? und es dann eben auch diverse Anspielungen dann gibt und diverse Verwechslungen, wie die Familie dann zu der Sache steht. Das fand ich extrem unterhaltsam. Und bei mir war es dann aber auch nicht so, dass sich das irgendwann abgenutzt hat, sondern für mich hat er durchgängig dann wirklich ein Level getroffen, wo ich immer mal wieder was zum Lachen habe, wo ich auch immer mal die Momente habe, wo mir das Lachen so ein bisschen im Hals stecken bleibt, ohne dass es komplett übertrieben war oder dass ich irgendwann gesagt habe, na, jetzt kann er aber mal wieder ein bisschen ernster werden.
Genau. Er findet immer schnell den Weg, einen nochmal dran zu erinnern, was für einen Film man sich eigentlich auch hier wieder anguckt. Ne, diese ganzen Gewächshäuser, also das im Gartenhaus, was passiert, das wird ja schnell wieder aufgelöst und dann denkst du so, oh shit, ne, wenn zum Beispiel eine gewisser Reveal kommt, beispielsweise, was er da zum Beispiel macht. Mhm. Oder auch die Szene, wo du jetzt ja auch der eine Typ erwischt seine Frau in Flagranti quasi. Ist ja auch eine sehr witzig inszenierte Szene, wie er dann rausläuft und sich am Boden wälzt und sowas. Aber gleichzeitig der Aufbau davor ist, also zum Beispiel, er bekommt einen Fake-Anruf, dass er halt einen Job erhalten hätte, dass er quasi jetzt seine Arbeitslosigkeit beenden könnte und dachte, oh geil, ich renne jetzt rein und erzähle es meiner Frau, wir kommen aus dieser Abwärtsspirale raus und dann boom, erwischt er sie, wie sie fremdgeht und denkst du, ah, armer Typ halt so, ne? Ja. Nicht nur, dass er angelogen wird am Telefon, sondern er erfährt dann eben quasi, dass halt seine Beziehung eigentlich in Trümmern liegt. Und das sind diese verschiedenen mehrdeutigen Ebenen, die auch nochmal dazu ins Spiel kommen. Und das ist diese Mischung für mich, die halt so gut funktioniert. Der Humor, die präzise Art und Weise der Inszenierung, des Schnitts, der Kameraarbeit, der Digitalität, aber auch gleichzeitig eben wie diese kapitalismus-gesellschaftskritische Geschichte weiterhin vorangetrieben wird und wie tiefergehend das auch dann reingeht. Auch gerade eben, weil es halt speziell natürlich auch für ein Land stellvertretende Staffel steht, was halt eben so einen Druck auch auf vor allem Männer ausübt in diesem klassischen System von Männlichkeit und von patriarchalen Verhältnissen.
Exakt. Er schafft es halt wirklich genau, diesen Vibe auch zu transportieren, sodass wir in einem Land, wo es nicht ganz so extrem ist, wo wir natürlich auch Existenzängste haben, aber wo wir natürlich nicht gedrillt werden von klein auf, was für den Kapitalismus und das Land zu tun, dass man sich da auf jeden Fall in diese Rolle hineinversetzen kann und auch selber so ein bisschen versucht zu hinterfragen, okay, wie würde ich denn in der Situation reagieren? Klar, Ich schließe auf jeden Fall mal jetzt schon mal aus hier für alle da draußen, dass ich niemanden umbringen würde, wenn ich mal meinen Job verlieren sollte. Aber man hinterfragt dann trotzdem natürlich auch so, okay, aber würde ich nicht auch da hängen und denken, naja, will meine Frau jetzt eigentlich noch was mit mir zu tun haben, wenn ich nicht die Kohle nach Hause bringe? Oder man fängt an, auch Beziehungen zu hinterfragen oder misstrauischer zu werden bei manchen Dingen. Das ja, das für mich wirklich schafft, so mit diesem satirischen Anteil, aber gleichzeitig auch mit den Schicksalsschlägen, die die einzelnen Figuren da erleiden, diese Emotionalität zu transportieren, dass man sich eben selber auch hinterfragt und selber auch in diese Rolle kommt, nachzudenken, okay, wie fühle ich mich jetzt eigentlich dabei und habe ich nicht unterschwellig auch so ein bisschen Angst davor, dass mich das ereilen könnte?
Genau, genau. Es ist nicht nur, dass man einen persönlichen Bezug entwickelt, weil wir alle mittlerweile in einer Entwicklung über den Arbeitsmarkt natürlich drüber schauen und gerade jetzt meine Generation und Generationen, die noch jünger sind, natürlich ein ganz anderes Verständnis von Arbeit entwickeln als noch, jetzt nicht mal zwingend deine Generation, sondern die noch ältere Generation, ne, aus den 50er, 60ern, aus die Babyboomer-Zeit, die ja ne, ganz anders nach dem Zweiten Weltkrieg halt in den Arbeitsmarkt reingeworfen werden und merken, okay, hier geht es jetzt wirklich um Selbsterhaltung, es geht hier um Überleben und das ist dann, nachdem das irgendwann mal gefestigt ist, ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Ne? Eine Wirtschaft, die nicht mehr im Aufschwung ist, die eher gerade in der Rezessionsphase sich befindet und da jetzt der trübe Weg ist, wie kriegt man es hin, eine jüngere Generation auf den Arbeitsmarkt halt zu behalten und wie schafft man es, diese Anreize ja auch zu bieten, weil wir jetzt in einer Zeit leben, in der eben Arbeit nicht mehr als Statussymbol gilt und eher Leute jetzt eben nicht mehr den klassischen, traditionelleren Familienmodellen auch nachjagen, sondern wie erklärst du halt so solche Anreize für eine Person, die halt sagt, ja, ich habe kein Problem damit, mein ganzes Leben allein zu bleiben. Ich habe kein Problem damit. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich halt mich nicht ausbeuten lassen will und irgendwie mein Leben als etwas anderes anstreben möchte, als nur noch als Angestellter durchzugehen. Das ist ja auch immer die größere Frage, die man jetzt auch über so einen Film hinaus stellen muss. Wie reagiert man irgendwann, wenn die Firmen so viel Macht kriegen, alles wegrationalisieren können, Einsparungen treffen können und eigentlich keiner mehr arbeiten kann ab einem gewissen Zeitpunkt, weil die Arbeitsmoral ist ja da, aber die Jobs in der Hinsicht nicht, wenn wieder 20.000 Menschen auf einen Job irgendwann mal kämpfen müssen und eigentlich basierend darauf Grabenkriege stattfinden müssen und alle sich halt irgendwann mal gegenseitig irgendwann mal eliminieren können, weil irgendwann mal nur noch so wenige Jobs da sind. Was mich dann zum Ende führen möchte, und ich würde hier jetzt auch, wir haben schon versucht, alles ein bisschen spoilerfrei so wie möglich aufzuhalten, möchte ich jetzt mal in einen Spoiler-Teil rübergehen, um über das Ende des Films zu reden. Also wer den Film bis dahin noch nicht gesehen hat, aber gemerkt hat, ja, ich habe richtig Bock darauf, diesen Film zu gucken, weil da sind doch einige interessante Aspekte mit dabei, die mich auch interessieren, geht ins Kino rein, kommt dann gerne zurück in diese Episode, denn jetzt spoilere ich euch das Ende von No Other Choice. Und genau, wir sind jetzt im Spoiler-Teil offiziell angelangt und wir sind jetzt am Ende. Wir sind quasi, alle sind getötet worden. Der letzte größere Fall ist aufgebracht. Du merkst, wie irgendwann mal Mansu in dieser Rolle des perfekten Mörders reingetaucht ist. Er schafft es halt eben, alles clean aussehen zu lassen und auf eine brutale Art und Weise eigentlich sein letztes Opfer quasi sich zu entledigen, was halt sehr diabolisch auch einfach dargestellt ist. Und dann bewirbt er sich natürlich auch um diesen Job und da gibt es halt eine Sache, die sehr besonders ist und die für mich diesen Film nochmal auf eine höhere Ebene hervorstechen ließ und die dann eben zu diesem Meisterwerk macht, was er auch eben darstellt. Und zwar wird ihm gesagt, ja, wir haben eigentlich niemanden mehr in dieser Halle. Wir brauchen eigentlich nur noch einen Typen, der das supervised, der morgens die Lichter anmacht, die Knöpfe bedient und alles wird mittlerweile von KI erledigt. Und er sagt ganz, ganz, ganz trocken, okay, also ihr braucht einen, der einfach nur die Knöpfe drückt. Ich bin euer Mann. Ich ergebe mich.
Und dieses Ergeben macht er ja noch mit voller Freude. Ne? Es ist ja nicht so, dass er dann schon denkt, okay, der ganze Prozess, den er vorher geliebt hat, weil er auch viel über Papier und die Kultur dahinter erzählen kann, dass er Angst hat oder traurig ist, das aufzugeben, sondern für ihn geht es halt wirklich hinterher nur noch darum, er will diese Stelle haben, er will das Prestige haben, er will die Kohle sehen, um den Lebensstand halten zu können. Und dann sagt er eben auch, ja, dann lass ja alles von der KI erledigen und ich bin einfach nur der Hansel, der rumläuft, guckt, dass keiner von den Robotern irgendwo vorfährt und am Ende mache ich dann halt das Licht aus. Klopf zwischendurch mal auf eine Papierrolle, wie ich das früher gemacht habe, so aus Nostalgiegründen und mehr ist es dann auch nicht mehr. Und er rennt da mit dieser kompletten kindlichen Freude fast schon rein, weil er ja endlich die ganze Arbeit in Anführungszeichen, die er vorher erledigt hat, dass die jetzt sich für ihn auszahlt und er endlich diese Stelle hat, dass er ja auch gar nicht merkt, dass das ja nur einfach der Anfang des Endes ist. Weil wenn man die restlichen Arbeiter nicht mehr braucht, dann wird man ihn irgendwann auch nicht mehr brauchen. Das ist vielleicht ein Pilotprojekt, ne? Lass alles von der KI machen. 1-2 Jahre, keine nennenswerten Unfälle. Gut, dann können wir den letzten auch noch abschaffen und dann würde er erst recht auf der Straße sitzen und nichts mehr bekommen, statt sich irgendwann mal umorientiert zu haben. Und obwohl er quasi dem sehenden Ende entgegenschaut, ist er dann doch wieder durch den Kapitalismus und das Unternehmen so angefüttert worden mit Prestige und Geld, dass er dann sagt, ich mache den Job, bin der Letzte quasi, der steht, mache am Ende buchstäblich dann die Lichter aus, wenn es soweit sein sollte. Aber das mache ich dann mit Freude.
Genau, er ist der Einäugige unter den Blinden, wie man dann so schön sagt. The nicest guy in prison. Und ja, wie gesagt, es ist ein Defätismus halt und ein Fatalismus, der auch einfach in Parks Werken auch immer herrscht. Dieses Ding von, ich versuche alles, um meine Entscheidung in eine richtige Richtung zu lenken. Ich versuche alles in meiner Macht Stehende zu tun, irgendwie die Antwort auf die große Frage zu bringen, schaffe ich das? Und am Ende ist es etwas, worüber er gar keine Kontrolle mehr haben wird. So, er akzeptiert dieses Schicksal und macht sich vielleicht noch gar nicht mal so Gedanken über die Zukunft, sondern nimmt es erstmal so mit und ist ein Opportunist voller Güte, ja. Und weiß selbst, wie du schon sagtest, weiß selbst vielleicht noch nicht, dass das für ihn in 2 Jahren auch schon wahrscheinlich wieder das Ende sein könnte, wenn irgendwann mal alles voll automatisiert ist. Und was ja auch nach einer sehr albtraumhaften Vision klingt, ist halt bittere Realität. Viele Unternehmen haben ja schon über die letzten Jahrzehnte durch Automatisierungen immer mehr Mitarbeiter entlassen und immer mehr mussten sich halt umorientieren. Und hier sagt man natürlich immer, KI muss man ja mal als Chance sehen. Aber es ist halt die Frage, wie soll es eine Chance sein für Leute, die halt ihr ganzes Leben halt einen Job gearbeitet haben, aber gleichzeitig für diese kein Platz mehr ist. Wie sollen sie sich auf einen neuen Arbeitsmarkt wieder zurechtfinden? Das ist die große Frage, die uns bleibt. Und was passiert, wenn halt irgendwann mal auch niemand mehr gebraucht wird, gerade für diese Form von Jobs? Welche neuen Jobs muss man dafür erfinden, um überhaupt so eine Illusion von Arbeit überhaupt aufrechtzuerhalten? Ist Arbeit überhaupt dann noch als Gesellschaft notwendig, wenn alles von Maschinen gemacht wird? So muss man Kapitalverteilung, muss man Kapitalismus dann irgendwann mal auch einfach anders denken? Oder leben wir halt eben in einer neuen Zeitform von Mittelalter, in der halt eben die reichen Firmenbesitzer, die Techies, die großen Könige sind, die über all das Geld und das alles Kapital herrschen und quasi die volle Kontrolle bekommen, weil sie halt die Jobs kontrollieren, das Geld kontrollieren und alle Menschen halt eben die Dorfbewohner sind, die Stadtbewohner, die am Abgrund hoffen, dass sie irgendwie ein Stück Brot kriegen oder ein Stück vom Kuchen.
Man könnte ja dann gegen argumentieren, aber dann haben wir ja mehr Zeit für kreative Dinge, aber die werden uns ja auch durch KI mittlerweile abgenommen, wenn man sich so auf Social Media rumtreibt und einfach nur KI-Bilder, KI-Videos, KI-generierte Texte sieht. Da haben viele Menschen ja anscheinend auch kein Interesse, sich da auszutoben. Von daher bleibt uns ja relativ wenig, was wir noch machen können. Außer zu konsumieren. Ich glaube, da sind dann wieder die reichen Techie-Könige froh, wenn wir nur zu Hause sitzen und möglichst viel konsumieren.
Ja, yeah, wenn man uns einfach noch ein bisschen das Notwendigste dann herschiebt, dann wird das auch ausreichen ab einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn alles andere dann einfach noch nur noch für uns bestimmt ist. Ne? Ich meine, Individualität fällt ja dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt weg und das siehst du ja auch schon im Film. Und am Ende, wenn ja auch die Credits laufen, die Montage kommt, wie ein Wald gerodet wird für die Papierherstellung, darfst du ja auch nicht vergessen. Er ist ja auch aktiv daran beteiligt, dass halt quasi unsere Umwelt weiterhin zerstört wird durch diese Papierfabrik, dass weiterhin durch die neuen Technologien weiterhin nicht auf Nachhaltigkeitstechnologien geantwortet wird, sondern hier wird nur gezeigt, wie Produktion halt schneller und automatischer verläuft. Genau. Hier wird nie auch nur ein Wort erwähnt, wie klima- und wie nachhaltigkeitsschonend das alles hier sein kann.
Und das ist ja generell das Problem, was wir dann auch haben. Ne? Jetzt einerseits natürlich in der aktuellen Gesellschaft, in der aktuellen Unternehmenskultur, aber auch in Diskussion mit und über KI, dass du einfach nur Prozesse beschleunigst, dass du die Abkürzung schaffst teilweise, dass du vielleicht Dinge effizienter und schneller gestalten kannst. Du kannst halt mehr produzieren in kürzerer Zeit. Aber es geht nicht um Qualität, es geht nicht um Nachhaltigkeit, sondern es geht einfach nur darum, wer am schnellsten rausballern kann. Und das zeigt er, wie du schon schön gesagt hast, in diesen Schlussbildern eben auch. Du hast die gleichen Probleme wie vorher, du hast die gleichen Umwelteinflüsse wie vorher. Es geht eben nur alles schneller, effizienter und um den Faktor Mensch dann bereinigt.
Ganz genau. Der Mensch steuert nur noch Prozesse, der Mensch führt sie nicht mehr selber aus. Wir ersetzen die menschliche Hand durch die Roboterhand, aber der Schaden bleibt immer noch der gleiche, wenn nicht sogar wird dieser schneller verschnellert und vergrößert, weil alles halt auch nochmal schneller geht.
Und jetzt können wir ja auflösen, das hier ist ein KI-generierter Podcast. Ihr habt es nicht gemerkt. Hahaha, wir kommen nur aus der Dose.
Ganz genau, ganz genau. Ich bin eigentlich schon seit 30 Jahren tot.
Oh Gott, wir haben Kenans Kopf in einem Wasserglas und zapfen sein Gehirn an.
Das würden sich einige Menschen wünschen, dass ich körperlich nicht mehr existiere und nur noch als Stimme existiere.
Wer würde sich das denn wünschen? Wir wissen sich doch alle sehr zu schätzen.
Meine schlimmsten Feinde, die auf dieser Welt hier lauern und vielleicht auch unten schon vor der Haustür mit dem Beil, mit dem Hackebeil und mit Kettensäge und mit Morgenstern auf mich warten.
Mit der Vase, 3 Stockwerke über dir, wenn du morgen früh aus der Haustür gehst.
Ich wohne schon ganz oben. Die können das nicht tiefer auf mich werfen.
Auf dem Dach?
Nein, nicht ganz. Nur für das Stockwerk. Aber ja, das bringt mich eigentlich so zum Ende. Man könnte natürlich noch tiefenpsychologischer in die Sache rangehen, aber ich denke, für einen Ersteindruck, jetzt kurz nach dem Kinostart, haben wir damit eigentlich dann das Wichtigste abgedeckt, denke ich mal. Falls wir noch irgendwas erwähnen sollten, was jetzt untergegangen ist, vermerkt es gerne in die Kommentare auf Spotify oder auf anderen Plattformen. Und ja, grundsätzlich erstmal noch zum Ende hin, was würdest du diesem Film geben, mein Lieber?
Ich war hellauf begeistert, als ich mit euch aus dem Kino kam. Wir konnten da schon viele Dinge diskutieren. Ich habe jetzt auch nochmal ein paar neue Facetten mitgenommen, die du jetzt im Gespräch noch hast fallen lassen. Visuell hat er mich komplett abgeholt. Ich muss ihn wirklich noch 2-3 Mal schauen, um wirklich alles aufsaugen und wertschätzen zu können, was er da an Szenenübergängen, an Framings drin hat. Schauspielerisch fand ich ihn absolut grandios. Humortechnisch hat er mich abgeholt. Die Message dahinter ist natürlich einerseits für mich als Familienvater interessant, weil ich mich sicherlich auch öfters mal hinterfrage und dann denke, wie wäre es denn bei mir, wenn von heute auf morgen alles weg ist oder nur mein Job weg wäre? Ich bin auch so ein Katastrophisierer. Ich mache mir auch gerne mal solche Gedanken, wo ich mir ganz typisch denke, was ist denn, wenn, keine Ahnung, morgen 3. Weltkrieg ist? Auf der Ebene holt er mich extrem ab und natürlich nochmal auf dieser gesellschafts- und KI-kritischen Ebene, die dann nochmal auch das heutige System, den Kapitalismus so ein bisschen auseinandernimmt. Von daher, ich war hellauf begeistert. Bei mir sind es am Ende 5 von 5 Sternchen geworden mit einem Herzchen dazu.
Wunderbar. Ja, bei mir auch. Ich mache es kurz und schmerzlos. Die Story hat mich abgeholt. Das Ende hat mich persönlich sehr sprachlos auch zurückgelassen und sehr zum Nachdenken nochmal angeregt über meine eigene Position in der Welt. Und ja, das ist einfach, es lässt dir keine andere Wahl, als darüber tiefer nochmal nachdenken zu müssen. Ich meine, was man eh schon konstant jeden Tag tut, aber auch nochmal auf der Filmebene das nochmal so serviert zu bekommen, so präzise. Und dann kommt ja noch der ganze visuelle Aspekt, ne? Transitions, Editing, die Kameraarbeit, die Idee, die Verspieltheit, die Art und Weise, wie Park Chan-wook jede einzelne Einstellung aufs Perfekte plant. Ja, ist es vielleicht an manchen Stellen vielleicht sogar zu perfekt für viele Menschen, dass es sie fast überfordert und erdrückt, aber man muss es respektieren. Es ist halt eine der respektabelsten Regieleistungen, die wir in diesem Jahr bekommen werden. Es lässt sich halt auf einer ganz anderen Ebene halt Film verstehen und das ist eigentlich genau für mich halt das Kino, was gleichzeitig nicht nur affektiert in mir was auflöst, sondern aber auch gleichzeitig eben die Form in eine neue Ebene bringt. Das ist jemand, der denkt das Kino weiter, er denkt halt Bilder weiter und merkt auch, wie man Inhalt und Substanz in solche schönen Bilder, aber auch gleichzeitig in so tollen Sequenzen halt verarbeiten kann und wie man auch eben mit digitalem Bild halt auch arbeiten kann, wie man halt eben die Zukunft eben auch für sich zu Nutzen machen kann, was ja auch gleichzeitig super interessant zum Widerspruch eingesteht also ein interessanter, jetzt nicht negativer Widerspruch ist zu dem, was auch im Film nämlich dann in der Papierfabrik halt passiert, ne, wie halt eben Prozesse gedacht werden und wie man als Künstler natürlich auch die Prozesse weiterdenken muss und wie man halt sich diese zu eigen macht und auch für sich zu nutzen macht. Das ist da, denke ich mal, auch das Wichtige, was nochmal drüber rumkommt, ne? Wie halt eben, ne, nicht mehr alles haptisch da ist, sondern alles eigentlich auf einer digitalen Ebene passiert oder auch auf einer VFX-Ebene, dass alles halt über den Computer gesteuert wird. Aber so ist die Entwicklung des Films und er ist einer der wenigen, der es zerdenken kann und es gleichzeitig aber auch wie einen wertigen Film aussehen lassen kann, ohne dass man sich denkt, das ist aber jetzt gerade komisch oder das sieht schlecht gealtert aus oder sowas, sondern der Film wird positiv altern, weil er halt eben genau aufs Ganze geht und sehr durchdacht ist. Deswegen für mich wäre einer der visuell beeindruckendsten Filme, die ich seit Jahren gesehen habe.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Gerade auch der Aspekt, dass Park Chan-wook da auch nicht nur aus der Perspektive rangeht, so früher war alles besser, ne? Und früher, als alles noch haptisch war, man dann Dinge anfassen konnte, weil dann wäre er nicht irgendwann auf digitalen Filmen umgestiegen, dann würde er nicht mehr und mehr VFX-Shots einbauen, sondern er nimmt diese technischen Vorteile ja auch und setzt es um. Von daher, ich würde ja vielleicht gerne mal wissen, da würde ich ihn echt mal gerne zu fragen, sieht er sich vielleicht so auch in den letzten Shots so ein bisschen? Also hat er vielleicht auch ein bisschen Angst davor, dass er so einer der letzten ist, der quasi durch die Filmlandschaft läuft und perfektionistisch unterwegs ist, während alle um ihn herum quasi mehr und mehr computergeneriertes Material und KI nutzen und er vielleicht dann hinter die Lichter ausmacht? Das würde ich gerne mal von ihm hören, ob er sich da auch ein bisschen selber wiederfindet.
Ja, vielleicht gehst du da mal ein paar Interviews rein, die jetzt in den letzten Monaten gelaufen sind. Ich glaube, da könntest du vielleicht Andeutungen davon finden.
Ah, sehr schön.
So, damit bedanke ich mich auch bei dir, mein lieber Freund Daniel, und freue mich auch, wenn diese Folge dann morgen zum Release dann schön in den Äther geht, und freue mich auch auf verschiedenste Meinungen zum Film zu hören, ob er euch genauso begeistern konnte oder ob ihr auch einen ganz anderen Eindruck von diesem Film bekommt. Eins auf jeden Fall muss man ihn lassen, er ziert sich auf jeden Fall mit Gesprächsmaterial und auch Leute in den USA beispielsweise geht auch sehr gerne ins Kino. Er hat für sein Limited Release sehr viel eingespielt, das Interesse war da. Neon hat da einen sehr guten Job gemacht, den Film zumindest für den limitierten Markt ins US-Kino zu bringen. Und ja, ich freue mich schon, was das deutsche Publikum dazu sagen wird in den nächsten paar Wochen. Und damit verabschiede ich mich hier mit einer weiteren Folge des Filmfrühstücks. Folgt auf unseren Socials und ja, begleitet auch gerne unsere Letterbox-Konten, die bestimmt irgendwo verhängt sind, und dann könnt ihr sehen, was wir uns in nächster Zeit anschauen werden. Bis bald.
Tschüss.